Es freut mich, dass wir unser Studium in der Apostelgeschichte fortsetzen können und wir kommen heute zu den ersten Leitern der Gemeinde. Jesus fing sein Werk an mit 12 Aposteln und sicherlich waren noch eine ganze Menge von Menschen, die ihm folgten, die immer dabei waren, Maria und Maria Magdalena und die Frauen und die anderen Menschen, die mit ihm waren. Und so gab er ihnen einen Befehl: Geht hin in die ganze Welt und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Taufet sie und macht sie zu Jüngern. Denn das ist euer Auftrag, den müsst ihr erfüllen, dass das Ende der Welt herankommen kann. Und alles, was ihr braucht, um die Erfüllung des Auftrags, ist euch gegeben durch den Heiligen Geist, den ich euch geben werde. Jetzt kommen wir zur Organisation. Eine Gemeinde, wenn sie wächst, jede Gruppe, wenn sie wächst, muss organisiert werden. Und Organisation ist etwas Göttliches. Alles in der Natur ist organisiert. Es läuft in unserem Körper nichts Zufälliges ab. Und ich habe bisher diese 4 Grundsätze, die eine Basis sind für alles, was existiert oder an der Basis jeglicher Organisation stehen müssen oder sind. Alles hat seine Zeit. Das heißt, alles braucht, um ausgeübt zu werden, Zeit. Alles braucht, um ausgeübt zu werden, Zeit. Salomo sagt das in seiner Doktorarbeit über das Herz des Menschen und sagt, alles hat seine Zeit. Aber er meint es so, alles vergeht. Nämlich Schönheit vergeht, das vergeht. Weil alles hat seine Zeit, das Frühling, der Sommer, der Herbst. Das heißt, es ist in die Zeit gelegt. Aber es hat auch seine Zeit, wann es ausgeübt werden muss. So, man kann aus diesem einen Grundsatz, alles hat seine Zeit, alle möglichen Dinge aufbauen, wenn man das so nimmt als das erste Zahnrad jeglicher Organisation. Dann muss alles seinen Platz haben. Ja? Es ist nicht mal, wechselt die Leber den Platz mit der Niere oder solche Sachen. Nein, alles muss seinen Platz haben. Jede Organisation, jede Ordnung ist mit Platz besehen. Der Mond hat seinen Platz und seine Zeit und sein Orbit sozusagen. Und alles hat seine Aufgabe. Das gehen, die Zahnräder gehen einer ins andere über. Alles hat seinen Platz, seine Aufgabe und alles hat sein Maß oder seinen Raum. Weil ohne Raum, wie soll es geschehen? So, deshalb muss ich wissen, wenn ich etwas irgendwo hin tue, welchen Raum ich habe, damit ich das tue. Maß und Raum. So, es sind 4 Grundsätze, die jegliche Organisation haben muss. Und wenn man die Kindererziehung auf diese Grundsätze bauen würde, wäre das eine fantastische Sache. Das ist ein Zahnrad, das geht anders über. Es geht nicht ohne eins vom anderen. Wenn alles seine Zeit hat, muss auch alles seinen Platz haben, muss alles seine Aufgabe haben, muss alles seinen Raum oder sein Maß haben. So, das ist wichtig. Mir ist es immer wichtig, dass wir an der Basis von Organisation sprechen. Eine Organisation muss entstehen aus der Not. Und so entsteht auch die Gemeindeorganisation aus der Not. Deswegen, wenn das die erste Gemeinde ist, so hat sie im Zentrum die 12 Apostel. Aus ihnen ist sie ja letztendlich entstanden. Weil Jesus hat sich 12 Apostel ausgesucht. Und um Gemeindeorganisation zu verstehen, ist es auch wichtig, dass das, wie Gott die Zahlen setzt, entscheidend ist. So ist die Zahl der 12 Apostel eine wichtige Zahl. Wir finden, dass die Apostel das verstanden haben. Deshalb sagte Petrus hier in Apostelgeschichte 1, als sie sehen, sie sind nur 11, so muss nun einer unter diesen Männern, ab Vers 21, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ist aus- und eingegangen, von der Taufe des Johannes an bis an den Tag, da er von uns genommen ist, ein Zeuge sein, seine Auferstehung mit uns werden. So, das heißt, da waren Jünger sozusagen, da waren Menschen um sie herum, die waren die ganze Zeit dabei. Und da war einer, oder war dieser Barsabas und Matthias. Und jetzt kamen die zwei in Frage und sie werfen das Los und es fällt auf einen das Los und den machen sie dann zum 12. Apostel, weil sie wissen, die Zahl der 12 muss gewahrt werden. Die Frage ist nur, waren sie befugt, das zu tun? Ist Matthias wirklich der 12. Apostel oder nicht? Ja, sie verstehen den Grundsatz der Zahl 12. Und ich möchte dieses Mal aufzeichnen. Es ist viel mehr, als ich hier jetzt sage, aber jeder kann es ja für sich studieren. Das Vorkommen der Zahl 12 in der Bibel und am Menschen und in der Organisation. So, in der Natur, das Erste, was Gott schafft, hat die Zahl 12. Nämlich den Tag, er sagt, es werde Licht. Und es ward Licht 12 Stunden am Tag. Und die Nacht hat auch 12. Und zusammen geben sie 24. Das war der erste Tag. So, Gott schafft 12 Stunden Licht und trennt sie von der Finsternis, die auch 12 Stunden anhält. Und wäre die Sünde nie eingetreten, wäre wahrscheinlich überall immer dasselbe da. Durch die Sünde hat sich die Erde geändert und die Folgen sind entstanden. Und so haben wir heute das nicht mehr so genau wie am Äquator, dort wo es so ist. So 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht. Gott hat die Monate eingestellt, 12 Monate und 12 Sternbilder. Die Zahl 12 dort, das ist festgelegt von Gott, das ist nicht Zufall. So, wir haben 12 Monate im Jahr. Wenn wir jetzt uns den Menschen anschauen, das Hirn des Menschen hat 12 Hirnnerven je Seite. So 12 auf der rechten Seite und 12 auf der linken Seite. Weil wir haben 2 Hirne. Und so müssen 12 und 12 Hirnnerven rauskommen. Und dann haben wir natürlich noch viele andere, die Spinalnerven. Aber die Hirnnerven sind jeweils 12 auf jeder Seite. Zufällig oder Hand Gottes. Er tut 12 Rippen je Seite. Wir haben 24 Wirbelkörper, 2 mal 12 Wirbelkörper. Dann, der Mensch, sollte das Kind, das Hirn wächst, bis es 12 ist. Damit kommt auch der erste Tempelbesuch zustande mit der 12. Mit der 12 war ein Kind fertig. Mose wurde bis 12 Jahre lang von seiner Mutter erzogen und dann ging er zur Pharaos Tochter. Die 12 Stämme Israels, die 12 Apostel und die 144.000, das heißt die 12 mal 12.000 Erstgeborene, sie sind ein Plan. Das alles ist die Handschrift Gottes in der Zahl 12. Dann finden wir im Heiligtum, im Tempel, die Zahl 12. 12 Säulen am Altar für die 12 Stämme. 12 Namen der Stämme auf den 12 Steinen auf dem Brustschild des Hohepriesters. Ja, wir könnten sagen, naja, weil sie 12 waren, deshalb hat man 12 getan. Nein, aber wer wollte, dass sie 12 sind? Wer wollte, dass sie nicht 11 sind oder nicht 13? 12 Schaubrote im Heiligtum, 12 silberne Schüsseln und Schalen, 12 goldene Löffel, aus denen die Priester essen sollten. Warum 12? Dann 12 eherne Rinden, auf denen das Waschbecken stand, bevor man in den Tempel und das Heiligtum ging. Und dann gab es auch sogar die Sänger. Es waren 24 mal 12 Sänger, insgesamt 288. Aus jeder Gruppe immer 12. Lest es euch durch, ist fantastisch. Und dann finden wir im himmlischen Heiligtum vor dem Thron Gottes die 24 Ältesten, 12 und 12. Wir finden sie überall, aber am schönsten ist es am neuen Jerusalem. Die Stadtmauer des neuen Jerusalem, weil das ist ja das, was sichtbar war von Jerusalem natürlich und das Meer. Aber er sieht das neue Jerusalem und hier ist diese Stadtmauer. Diese Stadtmauer hat 12 Tore, 12 Engel und 12 Namen der Kinder Israel. Und diese Stadt, diese Mauer hat 12 Grundsteine, Edelsteine, die Mauer mit dem Namen der 12 Apostel. Da müssen wir uns fragen, steht dort Matthias oder steht dort Paulus? Wir werden es noch ein bisschen später sehen. Die 12 Grundsteine sind die 12 Apostel. Dann 12 Stadien je Seite. Die Stadt ist viereckig und die Mauer ist natürlich dann auch viereckig. Und eine Seite ist 12.000 Stadien. Ich habe es mal ausgerechnet, ungefähr 2.000 Kilometer ist eine Seite. Ja, wenn man das umrechnet auf unsere Kilometer. So, eine Mauerseite. Und auf dieser Mauerseite, diesen 2.000 Kilometern, gibt es 3 Tore, wo man in die Stadt rein kann. So eine riesige Stadt ist es. 2.000 Kilometer und nochmal 2.000 Kilometer. Ja, ist eine große Sache. Das ist die Stadtmauer. Und dann ist sie hoch. 12 mal 12, das ist 144 Ellen. Wir können nicht drumherum, dass die Zahl 12 keine zufällige Zahl ist. Deshalb ist sie auch nicht symbolisch. Deshalb können die 144.000 in diesem ganzen Chor dieser Zahlen, die 12 mal 12.000 symbolisch sein. Weil alles deutet auf eine Handschrift des Schöpfers hin, auf eine Handschrift, die festgelegt ist, auf eine, ich sage jetzt mal, Organisation, auf eine Ordnung, die er weiß, warum er so gemacht hat. Aber diese Ordnung kann niemand ändern. Und so wollten die Jünger in dieser Ordnung sein. Wir finden nur, dass es wessen Auftrag ist, sich die 12 zu suchen. Ist es eines Menschen? Ist es sogar der Gemeindeauftrag, die Mitarbeiter sich zu suchen? Oder ist es Christi Auftrag, sich die Mitarbeiter zu suchen? Und wir wissen, Jesus hat ja berufen. Der Judas kam dazu und hat sich hineingedrängt. Jesus hat ihn nie berufen, aber er hat ihn akzeptiert. Aber Jesus hat jetzt 12 Apostel gehabt, aber er hatte in der Realität nur 11. Aber es mussten immer 12 sein. So konnte er niemand anderen dazu wählen, weil er konnte niemanden an der Stelle des Judas tun. Und es war nun Judas tot. Und die Apostel sagten, wir müssen 12 sein, weil sie hatten das Prinzip verstanden. Es fragt sich nur, war ihre Auslesekriterium, weil es ist ja ein vernünftiges, oder? Es ist auch sehr vernünftig. So muss nun einer unter diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ist, aus- und eingegangen. Das heißt, es muss jemand sein, der Jesus kennt, damit er ihn bezeugt. So, das klingt doch alles sehr, sehr vernünftig. Und ich denke, es ist vernünftig. Wir finden nur und müssen uns die Frage stellen, warum kommt, und wir werden das in der nächsten Lektion sehen, warum kommt Jesus extra vom Himmel, um sich seinen 12. Jünger zu suchen? Warum erwählt er ihn? Warum wird der Paulus nicht von irgendeinem Menschen bekehrt? Warum kommt nicht ein Mensch und steht dem Paulus im Weg? Warum kommt Jesus vom Himmel? Warum erscheint er ihm? Und warum bildet Jesus ihn, genauso wie seine Jünger ausgebildet hat, 3,5 Jahre in der Wüste Arabiens aus? Dass der Paulus sagt, ich bin nicht gelehrt worden von Menschen. Waren die 11 Jünger gelehrt worden von Menschen? Nach der Auferstehung hatte sie doch gelehrt. Sie waren alle gelehrt von Jesus. Sie waren von Gott gelehrt. So nach der Autorität hat nur Christus die Autorität, sich seine Jünger auszusuchen. Dasselbe ist auch mit den 144.000. Deshalb sind sie die Auserwählten. Wer wählt sie aus? Und warum ist er in der Mitte von ihnen allen, das Lamm und die 144.000? Oder wie der Apostel Paulus sagt, er ist in der Mitte von vielen Erstgeborenen. Der Erstgeborene unter vielen von Erstgeborenen. Wer sucht sie? Warum werden sie die Auserwählten genannt? Wählt die irgendeine Gemeinde aus? Werden die durch irgendeinen administrativen Wahlvorgang gewählt? Ja oder nein? Ist doch ganz offensichtlich, dass Gott und Christus sich das einzige Recht hat, zu wählen, auszusuchen, wer ist für welches Werk. besonders für das der Zwölfen. Weil es ist ja auch interessant, als jetzt die Not auftritt in der Gemeinde und die 12 Apostel zusammen sind, warum wählen sie 7 Diakone und nicht 12? Vielleicht waren nur 7 notwendig, wir können das sagen. Weil ich denke, man hat gewählt nach der Not. Aber wir müssen ja auch wissen, die Diakone haben doch nicht jetzt allen Essen geben können, so wie die Apostel das auch nicht konnten davor. Da gab es eine Menge von Jüngern, die da die Arbeit taten. Es waren doch nur diejenigen, die das Ganze überwachen sollten. Und das Problem war aufgetreten, weil das Werk nicht überwacht war. Es wurde versorgt, aber nicht überall, weil niemand war da, es zu koordinieren. Aber wir finden doch nicht, dass diese 7 Gewählten jetzt da waren, um selbst die Arbeit zu tun, sondern sie waren da, um die anderen anzuleiten und aufzupassen, dass niemand übersehen ist. Das ist Organisation. Ja, da die 12 Apostel waren dann zur Seite gelegt für das Verkünden des Evangeliums. Aber die anderen, der Stephanus, wir finden es gleich, hat doch nicht zur Seite gelegt seine Sache, sondern blieb ja auch im Verkündigen. Weil wäre ja schlimm, wenn die Apostel jetzt das Essen verteilt hätten. Nein, sie mussten sich nur um die Organisation kümmern. Und jetzt haben sie diese Organisation abgegeben zu den 7 Diakonen und die gucken jetzt, dass die Organisation, dass es läuft. Aber da musst du doch nicht selbst die Arbeit tun. So, das geht heute genauso. Das heißt, wenn dadurch, dass die Gemeinde wächst, dann müssen die Verantwortlichkeiten verteilt werden. Und so haben sie 12 Apostel und 7 Diakone. Und mit der Zeit müssen ja die Mitarbeiter gewählt werden. Ja, sie werden von den Aposteln die Hand aufgelegt. Diese Diakone sind nicht Auserwählte. Obwohl sie nach Kriterien auserwählt werden müssen, die Gott vorgegeben hat. Welche sind die Kriterien? Es ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip, nachdem sie ausgewählt wurden. Waren es Menschen, die Gottvertrauen hatten? Waren es Menschen, die Liebe hatten? Waren es Menschen, die Gerechtigkeit wussten? Waren es Menschen, die Sicherheit hatten? Waren es Menschen, die mit der Freiheit bekannt waren? Waren es Menschen mit der Wahrheit? Waren es Menschen, in der Harmonie lebten? Waren es Menschen, die Treue hielten? Waren es Menschen, die Freude hatten? Das ist doch Stephanus, das sind doch die 7, erfüllt vom Heiligen Geist. Da werden keine Halbherzigen gewählt für irgendeine Aufgabe in der Gemeinde, auch wenn sie administrativ ist. Aber wir können nicht, und ich denke, das haben wir so im Hintergrund, in der Administration Leute nehmen, die nicht voll des Heiligen Geistes sind, die nicht voll gewidmet sind, auch wenn sie vielleicht administratorisch in Anführungsstrichlein besser sind. Aber es kann doch keiner besser administrieren wie einer, der erfüllt ist von dem Heiligen Geistes, oder? Wer soll uns denn Weisheit geben in der Organisation außer der Geist Gottes? So, deshalb waren die Kriterien der Auswahl der 7 Diakone, die jetzt die Jünger ausgewählt haben, weil sie mussten ihre Arbeit verteilen. Aber sie haben doch nicht jemanden an ihre Stelle gewählt, sondern sie haben nur das gewählt, wo jetzt, ich sage jetzt mal, Hierarchisches weitergeht, dass man die Aufgabe verteilt. Und dafür hat uns Gott die Gemeindeorganisation gegeben. Nur wir haben heute eine Organisation, die haben wir aufgebaut und jetzt müssen wir jede Gemeinde und dieselbe Organisation tun. Das heißt, wir sehen nicht und gehen nicht nach der Not. Wir gehen nicht und sagen, wenn wir 3 Leute sind, ja, da ist eine Regel, aber da braucht man keine Organisation. Aber wo man 3.000, 5.000 ist, da braucht es eine Organisation. Da muss alles richtig kommen, dass niemand übersehen wird, weder im Geistigen noch im Körperlichen. Da muss es organisiert vorgehen. Da muss eine klare Absprache sein. Da muss man wissen, wie die Dinge laufen. Aber die es tun, müssen geisterfüllte Männer sein. Es gilt das Alles- oder Nichts-Prinzip der Auswahl. Und diese Menschen waren Administratoren, aber sie waren Administratoren voll erfüllt des Geistes Gottes. Und neben ihrer Administration waren sie Verkündiger. Und hier war dieser, der Stephanus, der erste christliche Märtyrer. Er ist, ich sage jetzt mal, der Abel der Neuzeit. So wie Abel von seinem Bruder getötet wurde, so wird Stephanus, ein Jude, von seinen Brüdern getötet. Weil er bringt das richtige Opfer dar, während die anderen sich ärgern, dass ihr Opfer nicht angebracht wurde. Es ist geschrieben dort am Ende des Kapitels über Stephanus. Ich lese mal ab Vers 8. Stephanus aber voll Glaubens und Kräfte tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Das heißt, es ist nicht ein Administrator alleine. Da stunden etliche auf von der Schule, die da heißt, der Libertiner und der Kyrener und der Alexander und derer, die aus Sizilien nach und Asien waren und befragten sich mit Stephanus. Ist erstaunlich, das sind jetzt Experten, ich sage es mal, Experten unterschiedlicher Gruppen. Und sie kommen zu Stephanus. Und sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, aus welchem er redete. Ist das nicht fantastisch? Ein geisterfüllter Mensch, was auch immer diese Schule des Stephanus war, aber er wusste Bescheid. Kann es sein, dass du ein Christ bist und weißt nicht Bescheid? Dass dich nur interessiert, ich bin erlöst. Alles andere weiß ich nicht. Kannst du ein Christ sein? Kannst du ein wirklicher Verkündiger des Evangeliums sein? Mit Unkenntnis? Du brauchst beides. Du brauchst die Weisheit und den Geist. Dieser Mann hatte eine Antwort auf die Fragen dieser Menschen. Wenn heute, ich will es ja nicht einmal ausdrücken, unser einer gefragt wird, nur über einen Bibeltext oder über irgendwelche Dinge aus dem alltäglichen Leben, dann sind wir es nicht, dass die Menschen sagen, hallo, wir können nichts tun, der Mann ist uns überlegen, in Weisheit und im Geist. Das heißt, er weiß, wie er es rüberbringen soll und er hat eine Erkenntnis. Und das stört natürlich, es steht hier, und sie sahen auf ihn alle, die im Rat saßen, und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Nichts anderes wird sein mit der letzten Botschaft. Die Letzten werden eine Weisheit offenbarlegen, einen Geist offenbarlegen, und es auch noch auf ihrem Angesicht wird es scheinen. Und niemand wird ihnen widerstehen können. Niemand. Das ist das Zeugnis eines Christen. Schauen wir uns das an. Was kannte, was wusste? Und ich bin so dankbar, dass sein Wissen offenbart wird in seiner Rede. Er kannte die ganze Geschichte der Vorväter. Von Abraham fängt er an, der Erlösung und Befreiung der selbst. Du fragst heute einen Neugetauften oder du fragst heute irgendwelche, die in die Gemeinde gekommen sind und aufgenommen wird, nur weil sie Jesus angenommen haben. Oder du fragst die, die schon ein bisschen älter sind, ob sie die Geschichte kennen, ob sie wissen, was gelaufen ist. Und die meisten haben keine Ahnung davon. Wie sollen sie ihr Zeugen sein, wenn du das Buch hier nicht kennst? Ich meine, kennen im Sinne des Bauplans. Er verfolgt ja eine Idee, die er in seiner Predigt von Abraham anfängt. Weil er hat ja hier Abraham mitten, er hat Brüder, er spricht sich ja so wunderschön an, liebe Brüder und Väter, höre zu. Das ist ein Mann, der hat Kenntnisse, der identifiziert sich mit dem Abrahamtum, der identifiziert sich mit seinen Brüdern. Er kennt die Geschichte. Glaubt ihr, er hat die Bibel gehabt und hat zitiert? Der, der zitiert hier den ganzen Erlösungsplan in wunderbarer Weise frei heraus. Der Stephanus hatte Weisheit und niemand konnte ihm widerstehen in Weisheit und den Geist, den er hatte. Er konnte anhand der Geschichte den fortschreitenden Abfall des Volkes Israel von Gott erklären. Und er konnte zeigen, dass die Leiter immer die Propheten Gottes verfolgt haben, bis zum Schluss sie Christus gekreuzigt haben. Als er bei dem Punkt ankam, wusste er, das ist mein Ende. Aber er musste sagen. Er musste denen, die dazuhörten, und das waren nicht wenige, sie mussten ihr Bild bekommen. Und er hat es schön gemacht von Anfang an. Zeigte es auf. Und er muss es ihnen sagen. Ihr habt alle Propheten getötet. Christus selbst hat gesagt, von Abel seid ihr die Mörder bis zu Hosea. Hosea bis Zacharia. Den Propheten, den ihr getötet habt im Tempel, zwischen der Halle und dem Altar. Zacharia, der Prophet, wurde getötet und Jesus erwähnt ihn und sagt, ihr seid die Mörder. Dasselbe macht hier der Stephanus. Er muss ihnen erklären, ihre Not, ihren Abfall. Und er fängt an mit dem goldenen Kalb und so weiter. Er macht das sehr weise, sehr klug, womöglich die Herzen zu gewinnen. Aber er erkennt, und vielleicht wusste er es durch den Geist Gottes schon davor, dass es ihm nicht gelingen wird, dass seine Rede nicht die damals überzeugt, vielleicht manche auch, wir wissen, der Paulus wurde ein Jünger aufgrund dieser Rede, aber sie ist niedergeschrieben 2000 Jahre. Und dieser erste Märtyrer mag mehr Menschen gewonnen haben zu Christus durch sein Zeugnis, wie viele, viele andere, die lange gelebt haben. Er hatte eine klare Erkenntnis. Dieser Mann wusste etwas von der Größe Gottes. Er sagt, wisst ihr nicht, dass Gott nicht in einem Tempel wohnt, weil man hat ihn ja angeklagt, er hätte gesagt, der Tempel und so weiter. Ihr kennt ja die Geschichte und die Zusammenhänge, dass Jesus gesagt hat, er kommt und zerstört den Tempel. All das, das heißt, es war eine Tempelsünde. Er wurde angeklagt. Und jetzt kommt er und sagt, wisst ihr nicht, dass Gott in diesem Tempel nicht wohnt? Ist euch das nicht bewusst, dass der Himmel und die, er hat den Himmel und die Erde gemacht und die können doch seine Herrlichkeit nicht tragen? Er hat alles gemacht, er kann doch nicht in einem von Händen gemachten Tempel wohnen. Habt ihr das nicht gelesen? Weil man hat ja den Tempel vergöttert sozusagen, einen Götzen aus dem Tempel gemacht. Er wusste etwas von der Größe Gottes. Aber er wusste etwas von der Allmacht Gottes. Er hat es ja erklärt über die Befreiung aus der Knechtschaft und so weiter. Er wusste aber vor allen Dingen, kannte das Gesetz Gottes, weil er bringt es hervor und erklärt es, dass Gott ein Richter ist der ganzen Welt. Er weiß, dass die Völker Kanaans 400 Jahre brauchten, um gerichtet zu werden. Er kannte das Gesetz und er kannte Gott als Richter. Und er kannte die Liebe Gottes. Nicht nur in der Theorie, weil er sagt, und das sind die letzten Worte des ersten Märtyrers. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist Liebe. Wenn du denen, die dich mit Steinen töten, wenn du denen, die dich steinigen, wenn du sie siehst wie Biester, sie haben ja gelüncht, wenn man ein bisschen näher hinguckt, weil es war ja kein Gerichtsverfahren, zumindest nichts Offizielles. Das bestialische Gewalt des Teufels ist durch diese Menschen hervorgekommen. Und sie benutzen die Steinigung. Natürlich, Gott hat ja die Steinigung damals benutzt als ein Gericht. Aber die Menschen wurden auch nicht gesteinigt und gelüncht in diesem Sinne. Man hat ihn getötet. Und sieh die Leute an, die dich hasserfüllt anschauen. Und kannst du sagen, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht zu. Glaubt ihr, er hat das so gesagt in Verbitterheit? Mit Sicherheit nicht. Hat er es als Form gesagt? Nein, dieser Stephanus ist ein Nachfolger Jesu. Sein Herz ist umgewandelt und er kennt die Liebe Gottes. Weil wenn du das Gesetz Gottes kennst, wenn du die Allmacht Gottes kennst, wenn du die Größe Gottes kennst, dann kannst du nicht unweigerlich die Liebe Gottes kennen, weil es ist ja alles eine Einheit. Und wer diese Sachen kennt, der ist weise, der kann mit jedem sprechen. Der hat keine Angst, irgendwo nicht Rede und Antwort zu stehen und es in dem richtigen Geiste zu tun. So, dieser Stephanus war ein Mann Gottes und er liebt seine Feinde. Und wer seine Feinde lieben kann, wer die liebt, die mit Gewalt kommen und ihm Stein ins Angesicht schmeißen oder wo auch immer, und er fühlt den Schmerz. Wenn du sagst, wenn du den Himmel offen siehst und du siehst die Herrlichkeit Gottes, du sagst, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist ein Zeugnis eines Märtyrers. Stephanus macht seinem Namen, welcher ja nicht seinem Namen, aber dem Namen Christi, durch seinen Namen, die größte Ehre. Und ich halte es, das ist das Bild eines Zeugen, eines wahren Zeugen. Sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geiste, aus welchem er redete. Dasselbe haben sie auch Jesus gesagt. Dieser Stephanus. Und ich möchte ihn gerne eines Tages im Himmel treffen. Was für ein Mann muss er gewesen? Wie stark muss er mit seinem Heiland verbunden gewesen sein, um dieses Zeugnis zu geben? Wir müssen Gelehrte sein. Wir brauchen eine Weisheit. Deshalb habe ich es hier hervorgehoben. Wir brauchen eine Erkenntnis, die Erkenntnis der Menschen dieser Welt übersteigt. Und ihr seht, das Größte, was in seiner Lehre herauskommt, ist nicht die Geschichte, obwohl die wichtig ist zu wissen. Es ist nicht der Abfall oder der Kampf, der da stattfindet zwischen Gut und Böse. Es ist, er kennt seinen Gott und er kennt seinen Heiland. Das ist die Kenntnis, die in der Predigt, in der letzten Ansprache des Stephanus hervorleuchtet. Und das lässt sein Angesicht leuchten. Ist das nicht fantastisch? Ich möchte. Ich habe ja so gesagt dem Herrn, Herr, solltest du mich nicht erwählen, unter den 144.000 zu sein, dann lass mich zumindest ein Märtyrer sein. Ein Märtyrer, der Rede und Antwort stehen kann, der Weisheit hat im Geist und der in der Lage ist, zu sagen, wenn Schmerzen seinen Körper berühren, Vater, und das aus ganzem Herzen, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und wer waren es? Es waren seine Brüder. Es waren die Kinder Abrahams, aus denen er auch stammte. Die Verfolgung, die auftrat nach dem Tod des Stephanus. Es war ja deutlich, so wie die Gemeinde wuchs. Sie wuchs ja sehr schnell, exponentiell, wenn man so will. Das gab einen Aufruhr. Sie hatten Jesus ja schon getötet, weil der ein bisschen Einfluss hatte. Aber jetzt war der Einfluss weit darüber hinaus, was Jesus hatte. Und jetzt fängt an die Verfolgung. Aber die Verfolgung ist ein gutes Mittel. Hier ist Jerusalem, ich habe es jetzt so schematisch auf dem Globus angesetzt. Und durch die Verfolgung geht das Evangelium in die ganze Welt. Ein Zeuge Christi in der Realität. Ohne Verfolgung, wie willst du ein Zeuge Christi sein? Die Realität beweist, ob du wirklich ein Zeuge bist oder nicht. Schauen wir uns an. Was ist Der Grund der Verfolgung. Was folgt aus der Verfolgung? Die Verfolgung führt aus der Komfortzone raus. Menschen, wenn sie zu Gott gekommen sind, wollen sie es komfortabel haben. Und wir wollen alles komfortabel haben. Wir wollen doch nicht jetzt anfangen, irgendwo hinzugehen, wo wir nichts, keine Klimaanlage haben oder ich weiß nicht was. Die Verfolgung führt aus der Komfortzone raus. Sie erregt die Gemüter und führt zum Nachdenken. Ganz Jerusalem wird aufgewühlt. Nicht so sehr vielleicht durch die Apostel, aber durch die, die sie verfolgen. Sie zeigt die Notwendigkeit eines Erlösers. Sie zeigt den Menschen, wo stehe ich, auf welcher Seite bin ich. Sie führt zur Entscheidung. Da ein Christ keine Gegenwehr leistet, ich hoffe, dass wir das verstanden haben, ein Christ wird nie jemanden verfolgen, der ihn verfolgt. Und ein Christ wird nie einen Heretiker verfolgen, weil das ist immer des Teufels Arbeit, die Verfolgung. Nie eines Christen. So, wenn Christen irgendwann mal verfolgt haben, dann waren sie nicht von Gott. Dann waren sie nicht die Christen und die Nachfolger Jesu, weil ein Nachfolger Jesu leistet keine Gegenwehr. Ihm bleibt nur der Weg der Flucht. Und das wusste Gott. Deshalb hat er ja gelassen, dass Stephanus getötet wird. Aber er wusste, dieses Blut geht nicht in die Erde, ohne dass es eine große, große Ernte einfährt. Und wird der Stephanus sich ärgern, dass er gestorben ist, wenn durch sein Blut Tausende oder Millionen von Menschen erlöst werden? Dann wird er sagen, nein, ich würde 10-mal sterben dafür. Ein Christ leistet keine Gegenwehr. Er bleibt, ihm bleibt nur der Weg der Flucht. Und so müssen sie alle weg von Jerusalem. Nicht Gott sei Dank. Wir finden Philippus nach Samarien und wir dort dann von Gottes Geist zum Äthiopien geführt wird. Alles, die Verfolgung, ist ein hilfreiches Mittel. Aber man kann erst verfolgen, wenn die, die verfolgt werden, fertig sind. Das heißt, wenn sie so fest sind, dass sie die Botschaft klar verkündigen. Wäre der Stephanus nicht fest gewesen, hätte Gott ihn nicht in die Verfolgung kommen lassen. So, die Verfolgung wird erst dann kommen und sie wird kommen sicherlich auch für unsere Tage. Und wenn sie kommt, dann wissen wir, hat Gott sein Volk fertig. Sie werden leuchten, sie werden überall auf der Welt plötzlich auftauchen. Irgendwo müssen sie sein. Sie waren zur Zeit Elias versteckt. Ich frage mich manchmal, Herr, wo hast du sie? Aber er muss sie haben. Und wenn die Verfolgung losgeht, dann, wenn die Dinge losgehen auf dieser, dann wissen wir, Gottes Volk ist fertig. Und dann leisten sie keine Gegenwehr. Da wird sich keiner streiten, weder wörtlich noch physisch, da wird keine Gegenwehr geleistet. Jesus hat, als er gefangen genommen wurde, keine Gegenwehr geleistet. Er hat gesagt, ich kann 12 Legionen Engel suchen, auch da durch Fall 12. Aber wozu? Ich bin doch da, um das Werk meines Vaters zu füllen. Ich brauche keine 12 Legionen, weil das ist im Plane Gottes. Ohne Verfolgung werden die Leute und die Gemüter nicht angeregt. Ohne Verfolgung kommen wir nicht aus unserer Komfortzone raus. Ohne Verfolgung sehen wir nicht, wie wir den Erlöser brauchen. Ohne Verfolgung sehen wir nicht, ob wir noch Gegenwehr leisten oder nicht. Wir können nur fliehen. Und jeder, der auf der Flucht war, verbreitet natürlich die Nachricht. Kannst du schweigen, wenn du ein Diener Christi bist? Natürlich nicht. Und so verteilt sich durch die Verfolgung die Nachricht auf der ganzen Welt. Die Verfolgung beweist die Liebesfähigkeit des Zeugen unter Feindschaft. Das wird hervorkommen. Deshalb werden die 144.000, so wie der Stephanus, leuchten. Ihre Angesichter werden leuchten, weil sie werden ihre Liebesfähigkeit, ihre Freiheit beweisen unter der ärgsten Anklage, unter der schlimmsten Feindschaft. So wie Christus stand vor dem Hohen Rat, so stand Stephanus und so werden wir stehen. Durch die Gnade Gottes. Und wir werden beweisen in der Verfolgung, was es bedeutet, ein echter, in der Realität Christ zu sein. Unter Sonnenschein kann jeder Christ sein. Aber unter Verfolgung trennt sich das Spreu vom Weizen. Unter Verfolgung sieht man, ob die Liebesfähigkeit unter Feindschaft da ist. Ist sie nicht da? Ist sie nicht da. Unter Verfolgung beweist der Mensch sein Vertrauen auf Gott. Das alles ist ein gutes Resultat einer Feindschaft gegen das Volk Gottes. So, Die Verfolgung ist ein hilfreiches Mittel der Verbreitung der Botschaft. So wir hätten natürlich besser getan, hätten wir die Botschaft unter friedlichen Umständen verbreitet. Aber wir haben es nicht getan, jeder suchte das Seine. Und jetzt wird Gott uns wachrütteln. Und jeder, der treu dem Herrn ist, wird, sagt die Schrift, Verfolgung erleiden. Aber durch die Verfolgung werden wir geformt, durch die Anklagen, durch die Beschuldigungen. Bis jetzt hatte ich sie ja nur wörtlich. Ich bin noch nicht geschlagen worden, aber sicherlich wird es eines Tages geschehen. Sicherlich wird man mich eines Tages rausschmeißen. Noch verlassen manch so einer den Saal, wenn er nicht mag, was ich sage. Aber noch hat mich keiner einen Stein auf mich zugeworfen. Und ich muss sehen, liebe ich die, die mich verlassen? Bin ich frei oder bin ich unfrei? Die Verfolgung ist ein hilfreiches Mittel, um uns selbst zu prüfen. Und stehen wir in der Verfolgung richtig, dann beweisen wir, wir sind ein Christ in der Realität. Wir sind neu gemacht. Wir haben nicht nur schöne Worte. Bei uns geht es nicht um eine Scheinheiligkeit. Es ist die Realität. Verfolgung zeigt, dass ein Christ verwandelt ist in das Ebenbild seines Heilandes und in das Ebenbild seines Gottes. Das ist die Hilfe der Verfolgung. Und so wird in dem mittelsten der größten Verfolgung dieser Endzeit werden wir leuchten wie des Himmels Glanz. Und man wird uns nicht widerstehen. Denn die Weisheit, die wir haben, und den Geist, der uns führt, wird so erhaben sein gegenüber dem Geist dieser Welt, dass alle, die es sehen, ihre endgültige Wahl treffen und entweder der Schönheit Gottes, die wir zeigen, unserem Charakter, nachfolgen und sagen, so wollen wir auch sein. Oder sie werden sagen, so wie die Juden, sie werden aufgeregt sein, werden vom Bösen ergriffen. Und dann treffen sie ihre endgültige Wahl anhand der Menschen, die für Christus leben. So, wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen uns prüfen in unseren Herzen, weil die Zeit der Verfolgung wird kommen. Und dann wird die Realität unseres Herzens offenbar. Und mögen wir dann erfunden werden wie Stephanus, mögen wir dann erfunden werden wie Paulus oder wie alle anderen Menschen, wie alle anderen Jünger, die vertraut haben auf ihren Heiland. Und die Liebe Gottes, die Liebesfähigkeit unter Feindschaft voll unter Tag bringen, das ist unser Ziel. Das ist das Vorrecht, in dieser letzten Zeit zu leben, ohne Angst vor Verfolgung, weil wir wissen, das ist die Stunde. Gott könnte uns 12 Legionen Engel schicken, braucht er nicht, weil unser Glaube steht auf ihm. Seine Liebe wird in dieser starken Unterdrückung hervorkommen, in einer Art und Weise, wie sie nur scheinen kann unter diesen Umständen. Und Tausende, Millionen von Menschen werden errettet und gewinnen das Vertrauen auf Gott. Willst du so ein Werkzeug sein? Ich möchte es. Amen.